Gemeinschaftspastor Heiko Engel vom 13.12.2015, Thema Die Botschaft von der Erlösung.
Tröstet, ja tröstet mein Volk. Ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten. Die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch ohne Mitleid für eure Sünden bestraft. Eure Schuld ist beglichen.
Hört, jemand ruft. Bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner Macht und Hoheit. Alle Menschen werden ihn sehen. Er selbst hat es angekündigt.
Höre, sprich zu den Menschen.
Was soll ich denn sagen? Frage ich.
Sag, die Menschen sind wie Gras. Ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen Atem darüber wehen lässt.
Ja, nichts als Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig, für immer und ewig.
Steig auf einen hohen Berg, Jerusalem. Du hast eine gute Nachricht zu verkünden. Berg Zion, ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Ruft laut und scheue dich nicht. Sag den Städten im Land Juda, seht, da kommt euer Gott. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er sich erworben hat, es geht vor ihm her. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Das ist der Predigttext. Ich hoffe, dass diese Rollenverteilung ein bisschen geholfen hat. Aber mal auf eine Frage, wer hat denn diesen Text jetzt auf Anhieb voll verstanden? Mal bitte die Hände nach oben, weil sonst könnte ich sagen, wir tauschen die Plätze. Harald wollte schon hoch, deine Hand hoch. Also wir merken, es ist ein Text, der ist echt nicht leicht. Und ich habe immer gesagt, ich will, wenn ich predige, über alles predigen in der Bibel. Da will ich mir durch einen schweren Text keine Grenzen setzen lassen. Und aus diesem Grund habe ich gebrütet bis zum Schluss und hoffe, dass ich den Text euch ein bisschen näher bringen kann. Ob ich ihn komplett verstanden habe, selbst das wage ich jetzt noch zu bezweifeln. Aber eben, ich glaube, es sind doch einige gute Gedanken dabei, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und hoffe, dass ich eben etwas Licht ins Dunkel bringen kann mit der Predigt. Damit wir den Text ein bisschen einsortieren können, möchte ich gerne den geschichtlichen Hintergrund von Israel beschreiben. Israel war im Exil. Das ganze bisherige Buch von Jesaja berichtet von dieser Strafe, vom Gericht, weil das Volk Gottes ungehorsam war. Das umfasst kompletten Kapitel 1 bis 39. Juda wurde durch die Babylonier erobert, in drei Schritten nach Babel zurück oder hinten geführt. Erst die Menschen, ein paar Männer aus der Oberschicht, danach das Volk und am Ende haben sie auch noch den Tempel und die dazugehörigen Stadtmauern eingeebnet. Ja, die staatliche Existenz Israels hat aufgehört. Die Führungsschicht, das Königshaus, die Priesterschaft, die Spitzenbeamten sind alle verschleppt worden. Ja, und die Klagelieder, die an das Buch des Propheten Jeremias angehängt worden sind, geben einen erschütternden Eindruck von der tiefen Depression, die im Heiligen Land herrscht. Rechtlich ist Jerusalem mit Judäa zu einer unbedeutenden babylonischen Provinz herabgesunken. Und Israel, das Volk, hat sich niedergelassen in Babel, eine andere Sprache, eine andere Kultur, auch eine andere Religion. Sie waren nicht in der Nähe ihres Tempels, wo letztlich die Gegenwart Gottes war. Ja, sie waren im Exil, sie waren in der Fremde, sie waren nicht zu Hause. Und wie fühlten sie sich dort? Im Psalm 137, Vers 1 heißt es, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Sie weinten und sie glaubten sich von Gott vergessen. In Jesaja 40 heißt es, ihr Nachkommen Jakobs, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unseren Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Ja, sie hatten Heimweh. Und vielleicht mischen sich in ihrem Heimweh auch noch Rache und Rachegelüste mit ein, Enttäuschung von Gott, von der ganzen Situation. Es war einfach eine ganz schwere Situation, in der sie waren. Und am härtesten war wahrscheinlich die Einsicht, dass sie an ihrem Unglück letztlich selbst schuld waren. Vermutlich haben sie gedacht, hätten wir doch auf Jesaja gehört, auf Jeremia, Nahum, Habakuk, Zephania. Sie alle haben prophezeit, dass das kommen wird, wenn wir nicht umkehren, wenn wir nicht eine Politik des radikalen Gottvertrauens ins Leben rufen. Nein, sie haben nicht gehört. Und die Konsequenz war das Exil, die gerechte Strafe für den Bruch des Bundes, den sie begangen haben. Ist damit jetzt das Gottesvolk zu Ende? Nach menschlichem Ermessen muss es so scheinen. Die Eroberungspolitik der Babylonier unter Nebukadnezar und seine Nachfolger ist weniger mörderisch als die seiner Vorgänger, denen das Nordreich zum Opfer gefallen ist. Das Nordreich wurde ja verschleppt und kam nie wieder zurück. Für Israel hatten sie aber trotzdem keine politische Zukunft mehr vorgesehen. Wird seine religiöse Identität Bestand haben? Hat Israel seine Chance gehabt und verspielt? Wird sich jetzt Gott von seinem Volk abwenden und auf ganz neue Wege als der Herr und Erlöser sich erweisen? Viele Fragen, die sich die Menschen vielleicht damals gestellt haben. Und an dieser Stelle kommt plötzlich der große Umbruch. Plötzlich verändert sich die Botschaft von Jesaja und er fängt an, über Trost zu sprechen. Es scheint, als liegt Veränderung in der Luft. In den ganzen bisherigen Kapiteln, wie schon gesagt, war das Thema Gericht. Und jetzt spricht plötzlich Jesaja von einer Wiederherstellung, von der Befreiung. Und in den ganzen folgenden Kapiteln des sogenannten Trostbuches bei Jesaja werden drei große Ereignisse benannt mit jeweils 9 Kapiteln. Das erste Ereignis, was dort angekündigt war mit den ersten 9 Versen, neun Kapiteln, war die Erlösung aus der Gefangenschaft. Plötzlich wird das angekündigt. Dann die Verwerfung und Wiedereinsetzung des Gottesknechts. Gottesknecht, das ist die Bezeichnung bei Jesaja für den Messias, der kommt, für Jesus Christus. Und zu guter Letzt spricht Jesaja auch noch von der Vollendung, von der Wiederherstellung Israels und der Welt durch Gott. Das sind diese 3 Dinge, die geschehen werden. Die Befreiung aus der Gefangenschaft, Jesus Christus, das können wir beides schon nachlesen, und unsere Zukunft, die auch noch vor uns liegt. Und jetzt stellt euch das vor, dass die Israeliten das gehört haben, in der Gefangenschaft, im Exil, in ihrer Situation. Das ist doch eigentlich schon Trost pur. Und eigentlich würde das schon ausreichen. Aber ich möchte dennoch näher auf den Text eingehen. Ich habe, glaube ich, 5 verschiedene Punkte. Ich muss mal gucken. Keine Angst, sie sind 5 kleinere Punkte. 5 Punkte, wo deutlich wird, wie Gott sein Volk tröstet. Der erste Gedanke, Trost durch das Ende der Gefangenschaft. Zuerst beginnt der Text mit einer tollen Aussage, die 2-mal genannt wird. Das zeigt, das kommt jetzt eine wichtige Aussage. Das kennen wir doch auch von Jesus, wo er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Da weiß man, oh, jetzt hat er was gedoppelt, jetzt kommt was Wichtiges. Und hier heißt es im Jesaja 40, 1-11. Ist das wirklich der Text? Nee, das ist nicht. Dann lass es, genau. Ich hatte den Andi ganz kurzfristig gefragt, ob man den Luthertext noch einblenden kann. Aber sonst ist auch in Ordnung. Jesaja eben, da heißt es im Luthertext im Original, tröstet, tröstet mein Volk. Und in unserem Text, im Hoffnung für alle, tröstet, ja, tröstet mein Volk. Ermutigt die Einwohner Jerusalems. ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten, die schreckliche Zeit ist vorbei. Mensch, also wenn da den Israeliten nicht die Ohren klingen, wenn sie das hören, diese Zeit ist vorbei. Das, wonach sie sich schon lange gesehnt haben in der Gefangenschaft, wird angekündigt. Gott spricht ihnen Trost zu durch eine ganz konkrete Situation, durch ein ganz konkretes Handeln, was er tun wird. Und Trost ist eine der vielen Eigenschaften unseres Gottes. Und mich fasziniert dieses Verhalten. Da bekommt Gott für mich tatsächlich so einen mütterlichen Charakter. Und da erinnere ich an Jesaja 66, in Vers 13, wo es heißt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gott spricht dem Menschen Trost zu und macht das eben ganz konkret. So wie eine Mutter ihr Kind tröstet, wenn es hingefallen ist. Oder ein Mensch, der im Sterben liegt, Menschen um sich hat, die ihm Trost zu spenden. Und im Trost liegt Anteilnahme. Im Trost liegt Mitleid. Im Trost liegt auch Mitleiden. Trost bedeutet, Worte zu finden, die von Herz zu Herz gehen und nicht auf leere Floskeln zurückgreift. Worte, die das Herz des anderen, des Gegenübers berührt und neue Horizonte öffnet. Und solchen Trost hast du vielleicht auch schon in deinem Leben erlebt. Trost im Leiden. Trost in der Trauer. Trost im Alleinsein. Trost in Schmerzen. Trost in Krankheit. Und Trost im Leben. Und das alles haben die Israeliten in der Gefangenschaft erlebt. Und Gott spricht da mit den Menschen konkret, ganz konkret. Er spricht freundlich und mütterlich. Aber Gottes Trost ist eben nicht nur Worte machen. Wir Menschen können beim Trösten oft nur anhören. Wir können Beistand geben und den Weg ein Stück gemeinsam gehen. Manchmal können wir unser Gegenüber vielleicht sogar nur vertrösten. Aber Gott, er kann noch viel, viel mehr machen. Gerade da, wo der Trost eigentlich einem ganzen Volk gelten soll. Der zweite Gedanke, Trost durch Vergebung. Der Herr hat euch ohne Mitleid für eure Sünden bestraft, aber eure Schuld ist verglichen. So heißt es, und im Luthertext heißt es, er hat ein zwiespältiges und ein doppelte Schuld vergeben. Ja, Israel hat sich schuldig gemacht vor Gott. Und aus diesem Grund hat Gott zugelassen, dass die Feinde Israels dieses Land überrollen, dass die Feinde Israels dieses Land besiegen, dass die Feinde Israels das Zentrum ihres Glaubens zerstört haben. Und an dieser Stelle haben die Ausleger auch da verschiedenste Meinungen, was eben diese doppelte Schuld bedeuten könnte, so wie es im Luthertext heißt. Oder hier ist es die zwiespältige Schuld. Ich denke, er hat diese Formulierung, Gott oder letztlich Jesaja oder letztlich Gott, hat diese Formulierung deshalb gewählt, weil es sich auf eine alttestamentliche Rechtsvorschrift bezieht. Dort war ein zweifacher Ersatz des Schadens vorgesehen. Wenn jemand diese entsprechende Erstattung geleistet hat, dann war danach keine Nachforderung mehr möglich und mehr konnte man nicht mehr plötzlich sagen, ich will noch was. Nein, bei einer zweifachen Erstattung hat man keinen Anspruch mehr. Dann ist die Schuld tatsächlich getilgt. Und hier sagt Gott, dass hier diese doppelte Schuld vergeben ist. Gottes Volk hat das Gericht getragen und jetzt wendet er sich wieder dem Volk zu. Und er versichert ihnen dadurch, dass die Schuld tatsächlich getragen ist. Ein neuer Anfang ist jetzt möglich. Keine Schuld der Vergangenheit kann diesen neuen Anfang behindern. Und das ist eine Zusage, die gilt letztlich bis heute. Das nicht eben für ein ganzes Volk, sondern für jeden höchst persönlich. Wir kennen ja auch Not, Verzweiflung und Schmerz. Und wir kennen die Situationen, wo Schicksalsschläge uns unser Herz schwer machen. Aber vieles ist auch eben auch dadurch passiert, dass wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Wege, wo wir nicht nach dem Willen Gottes gefragt haben. Ja, und Gott lässt uns manchmal eben dann auch laufen. Er lässt es zu, dass wir in eine bestimmte Sache uns hineinverrennen. dann kommen wir manchmal auch an unsere Grenzen, sind am Ende, dann fließen die Tränen. Tränen der Verzweiflung, Tränen der Wut, Tränen der Enttäuschung, aber auch Tränen der Sehnsucht. Vielleicht sogar die Tränen der Reue. Und das ist sicher nicht leicht, aber wie gut ist es im Grunde doch, wenn Gott dir so begegnet, wenn krumme Touren er aufdeckt und uns den rechten Weg zeigt, den wir gehen sollen, den du gehen darfst. Und was für ein Trost ist dann eben auch, dass uns Gott vergibt. Wenn er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist nicht mehr das, was dich belasten muss. Du darfst umkehren, du darfst einen neuen Weg einschlagen. Und Gottes Weg mit seinem Volk hat er hier gezeigt. Er will die Schuld nicht mehr anrechnen. Er will diesen Neuanfang. Der dritte Aspekt, Trost durch konkrete Wegweisung. Oh, da kann ich mich an manch erinnern, wo man sagt, hier, ich würde gerne so mal den Brief vom Himmel haben für eine Wegweisung. Hier haben es die Israeliten ja fast gehört. Hört, jemand ruft, bahnt den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner Macht und Hoheit. Alle Menschen werden ihn sehen. Er selbst hat es angekündigt. Hier haben wir jetzt eine ganz ähnliche Situation, dass dieser Abschnitt, diese drei großen Trostthemen, die ja in den Kapiteln jetzt folgen sollen, die werden hier schon mal erwähnt. Wie schon gesagt, ist das erste Ergebnis die Erlösung aus der Gefangenschaft. Gott tröstet sein Volk, indem er ihnen ganz konkret den Ausweg aus der Gefangenschaft deutlich macht. Einen Weg, der von Babylon führt in die Heimat. Ein Weg, der eben durch Wüste und durch Steppe führen wird. Aber mit diesem Weg und mit dieser Straße ist nicht nur der Weg Israels durch die Wüste angedeutet, sondern auch der Weg des Herrn, wenn er kommt. Und Jesus kam in diese Welt. Und aus diesem Grund wird der Untergrund dem König angepasst. Und das letztlich durch Gottes Eingreifen. Ihr Baumeister sind nicht Menschen, sondern himmlische Herrscher. Keine technische Meisterleistung, sondern die Verwandlung der Schöpfung für den König. Und aus diesem Grund hat Johannes, ich erinnere an letzte Woche, hat Johannes genau diesen Text gewählt für Jesus Christus, für den Herrn und Messias, der da kommen soll. Und er hat den Boden vorbereitet für Jesus und hat ihm sprichwörtlich den roten Teppich ausgerollt. Für die Menschen damals in der Gefangenschaft war das noch Zukunftsmusik. Aber mindestens genauso wichtig wie die Befreiung aus der Gefangenschaft. Denn sie warteten doch darauf, dass ihr Messias kommt. Der den Frieden bringen wird. Der die Fremden aus dem Land vertreiben wird. Auf diesen Messias warteten sie. Und zu guter Letzt zeigen diese Verse eben auch, was einmal passieren wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Das zweite Kommen. Das Ereignis, das wiederum für uns Zukunftsmusik ist. Woran wir eben an Weihnachten ganz konkret denken. Denn der Herr wird kommen in seiner Macht und Hoheit. Alle Menschen werden ihn sehen. Er selbst hat es angekündigt. Und ich frage uns, trifft uns das denn eigentlich noch? Ich habe Anfang Dezember den Eindruck gehabt, dass Weihnachten irgendwie und Advent so weit weg waren. Ich war emotional noch nicht darauf vorbereitet. Aber letztlich meint das ja nur irgendein Gefühl. Letztlich ist ja das Warten auf den, der wiederkommt, nicht nur in der Adventszeit wichtig. Und wenn wir auf die Welt und unsere Situation schauen, dann denke ich auch, dass es uns manchmal gar nicht gut geht. Dass auch wir eigentlich mit dieser Sehnsucht im Herzen warten sollten, so wie es die Israeliten in der Gefangenschaft auch taten. Denn auch für uns steht doch noch etwas aus, was gewaltig sein wird. Aber trage ich diese Sehnsucht im Herzen? Sind diese Verse Trost von Herz zu Herz, wie das heißt beim Trösten? Legen wir Christus diesen roten Teppich aus? Und das eben nicht nur an Weihnachten. Ich habe den Abschnitt genannt, Trost durch konkrete Wegweisung. Ja, die Tatsache, dass wir es mit einem mächtigen König zu tun haben, ist überwältigend. Und das Warten auf den Messias darf uns Trost geben. Gerade dann, wenn wir eigentlich nichts mehr hinzufügen können. Wenn wir den Eindruck haben, nichts geht mehr. Wenn wir den Eindruck haben, wir sind am Ende. Dann, wenn uns die Trauer übermannt. Dann, wenn uns die Psyche den Kopf verdreht. Dann, wenn wir um Menschen trauern. Dann, wenn wir uns alleine fühlen. Dann haben wir eine Aussicht von Gott, die viel, viel größer ist als all unsere Probleme. Eine Aussicht, die gewaltig ist. Eine Aussicht, die noch vor uns liegt. Der vierte Gedanke, Trost durch Gottes ewiges Wort. Höre, sprich zu den Menschen. Was soll ich ihnen denn sagen, frage ich. Sage, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleich den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr sein Atem darüber wehen lässt. Ja, nichts als Gras ist das Volk. Ja, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Ja, die Jahre in Babylon, die waren eine tote, eine nutzlose Zeit, ohne einen Silberstreifen am Horizont. Was Generationen in Israel aufgebaut haben, war nicht mehr da. Was im fremden Land aufblühen konnte, war bescheiden, war von kurzer Dauer. Und Jesaja sieht alles kommen und er leidet darunter, wie sinnlos und vergänglich das Bemühen an das Gras und die Blumen für die kurze Zeit, die nur da aufblühen. Denn dann kommt plötzlich der heiße Wüstenwind, der Scirocco, der binnen kürzester Zeit alle Frühlingspracht, alles Gras, alle Blumen vernichtet. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, denn des Herrn Odem bläst hinein. Ja, wir Menschen sind nur begrenzt hier auf dieser Erde. Aber Gottes Wort ist ewiglich. Gott gibt Jesaja den Auftrag zu predigen. Und Jesaja erneidet unter einer Predigtnot. Was soll ich denn predigen? Und Gott zeigt ihm, dass er den Israeliten und letztlich auch uns zeigen soll, wie vergänglich wir sind. Aber sein Wort eben nicht. Sein Wort ist ewig, sein Wort ist gütig. Und indirekt sagt Gott den Israeliten, dass sie sich auf sein Wort verlassen können. Und uns sagt er das auch. Und ihr Lieben, dieser Text hat sich schon zweimal erfüllt. Die Israeliten sind aus der Gefangenschaft befreit worden. Jesus ist wiedergekommen. Und warum soll dann das, was aussteht, nicht auch passieren? Ich bin mir sicher, und das zu 100%, dass Jesus wiederkommen wird. Und aus diesem Grund dürfen wir Gott, dürfen wir sein Wort, dürfen wir die Bibel ernst nehmen, dürfen ihr vertrauen und dürfen darin Trost finden und freuen uns auf das, was kommen wird. Und das Letzte ist dann die Herrlichkeit, die uns vor Augen gemalt wird. Trost durch Gottes Gegenwart. Verse 9 bis 11. Steig auf einen hohen Berg, Jerusalem. Du hast eine gute Nachricht zu verkündigen. Berg Zion, rufe sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Ruft laut und scheue dich nicht. Sag den Städten im Land Juda, seht, da kommt euer Gott. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit, sein Volk, das er sich erworben hat, es geht vor ihm her. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm, hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Darauf läuft dieser Text hinaus. Das ist das Ziel letztlich von allem. Das Ziel des Textes ist der Trost durch das Kommen unseres Herrn. Ja, Gott ist im Kommen. Gott kommt zu uns und er kommt nicht alleine. Er bringt die Menschen mit, die ihn bisher kannten. Und er wird die Menschen sammeln, die ihn kannten. Und Gott malt hier etwas aus vor Augen, letztlich worüber man eine eigene Predigt machen kann. Er malt das vor Augen, was kommen wird. Aber sind wir uns dessen bewusst? Leben wir in dieser Erwartung? Rollen wir Gott und Christus diesen roten Teppich aus? Ich musste daran denken, wie ich den Text gelesen habe, was ich immer sage, wenn ich Menschen traue. Also immer, ich habe erst 2 Trauungen gemacht, aber da sage ich im sogenannten Trauspruch, im Vertrauversprechen, den Satz: Willst du, Noah oder Elias oder wer sonst hier ist, willst du als deinen Mann, dann müsste ich jetzt einen Frauennamen sehen, also nochmal, dann, genau, nimmst du Christina als deinen Mann treu? Jetzt wird mir ganz durcheinander, egal. Willst du, als deinen Mann treu sein in guten und auch in bösen Tagen bis zum Tod oder bis Jesus wiederkommt? So sprich ja mit Gottes Hilfe. Dieses, bis er wiederkommt, das ist im Bereich des Möglichen. Wenn wir auf die Zeichen der Zeit schauen, dann kann es sein, dass das bald passiert. Vielleicht auch nicht. Aber sind wir darauf vorbereitet? Wir dürfen uns gedanklich, emotional darauf vorbereiten. Und Weihnachten ist eben das ganze Jahr, weil wir wissen, das liegt noch vor uns. Und das ist ein Trost. Gottes Gegenwart wird dann sein. Wir werden bei ihm sein. Offenbarungstext kennen wir alle. Keine Schmerzen haben. Es wird keine Not, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei geben. Und Gott wird mitten unter ihnen sein. Ja, mit Trost hat dieser Text angefangen. Tröstet, tröste mein Volk. Und das zog sich durch die Predigt. Trost durch das Ende der Gefangenschaft. Trost durch konkrete Vergebung. Trost durch eine ganz konkrete Weissagung. Trost durch Gottes ewiges, herrliches Wort und Trost durch seine Gegenwart. Amen.